Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de und mein heutiger Gast ist Michael Reg von Hösch und Partner. Und ich freue mich sehr, denn ich habe ihn jetzt schon dreimal erleben dürfen und zwar beim Skifahren. Und freue mich, Michael, dass du jetzt hier bei mir im Podcast bist.
Ja, danke für die Einladung und ich habe da nicht lange überlegt. Es ist mir eine Ehre, da bei dir zu sein und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Und lass uns doch einmal damit starten, denn das war ja das, was im Ursprung uns dazu gebracht hat, mal einen Podcast zusammen zu machen. Denn du hast ja, glaube ich, auch einen eigenen und oder beziehungsweise du bist Host eines Podcasts. Ist es auch dein eigener oder?
Ja, kann man durchaus so sagen. Also ich bin da der Hauptdarsteller, sagen wir es mal so, aber da steht natürlich ein Team dahinter. Und das Ganze ist natürlich für unsere Company ein Stück weit auch, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, aber auch um unseren Kunden einen Mehrwert zu geben. Ja? Und das ist die Prof-Corner, also Professoren-Corner, wo ich mit spannenden Professoren halt zu spannenden Themen spreche.
Ja, cool. Ich habe schon mal reingehört, ist wirklich spannend, ist ein anderes Themenfeld als dieses hier, aber auch cool. Und vor allem finde ich es super spannend, dass du überhaupt einen Podcast machst, denn es ist ja nicht üblich, dass auch, ich sag mal, Menschen aus deiner Generation sich diesem Thema widmen. Das sind ja eher die Jüngeren und dass du da so aktiv bist, das ja, finde ich cool. Aber da wir wollen nicht über deinen Podcast reden, wir wollen generell über dich sprechen und über dein Business bei Hösch und Partner. Lass uns mal damit starten. Hösch und Partner hört sich jetzt nicht danach an, als wenn du die Firma gegründet hast. Oder gab es da mal einen Namenwechsel bei dir oder bei der Firma? Wie ist das gelaufen?
Nee, gute Frage, werde ich ja oft befragt. Manchmal rufen Leute an und wollen dann den Herrn Hösch oder denken, ich wäre der Herr Hösch, bin ich nicht. Wurde gegründet 1983 von Michael Hösch und Carlos Reis. Und Michael Hösch ist dann aber 99 raus, als ich kam. Wobei das nichts miteinander zu tun hatte, das war eher dem Zufall geschuldet. Aber der Name Hösch und Partner, der war damals schon irgendwie, hatte der schon einen Klang und heute noch mal mehr. Und dann lässt du das Brand halt einfach so, wie es ist.
Ja, das stimmt. Das heißt, du bist heutzutage dann auch Inhaber der Firma oder wie ist die Struktur bei euch?
Naja, das ist eine spannende Frage, weil da kann ich auch gleich noch was zu dem Markt der Konsolidierung sagen. Also wir wurden 83 gegründet und hatten tatsächlich dann letztes Jahr im Mai ein Merger mit der Globalgruppe, sind also jetzt Teil der Globalgruppe und ja, ich war da vorher Gesellschafter, bin aber jetzt mit genauso einem Elan auch mit dabei und will die ganze Geschichte da gerne nach vorne bringen.
Ja, okay. Warum habt ihr euch zu diesem Schritt entschieden?
Du, das sind dann Gründe jetzt von dem Hauptgesellschafter und so weiter, so Nachfolgethemen und dann halt aber auch eine strategische Ausrichtung. Ne? Also der Markt wird halt einfach immer komplexer. Du musst dem viel, viel Achtsamkeit geben in allen Säulen, die man so bespielt. Und wir bespielen das Privatkundengeschäft, wir bespielen das Firmenkundengeschäft, aber auch betriebliche Altersversorgung. Und wenn du in allem richtig gut sein willst, dann musst du dich halt fragen, wo fängst du eben an? Und das hat uns dazu bewogen, zu sagen, okay, wir machen es jetzt richtig und dann aber auch mit einem anderen Punch und schließen uns quasi der Globalgruppe an. Und da sind wir jetzt eben mittendrin.
Ja, okay. Sag mal kurz ein paar Wörter zu der Globalgruppe. Also wie global sind die? Wie groß ist das ganze Konstrukt?
Ja, es ist schon sehr groß. Ich meine, man kennt da ja andere Player auf dem Markt, die da, was die Pressearbeit angeht, mehr in die Offensive gehen. Und du merkst ja jetzt schon, dass du von mir eher so eine Politiker-Antwort bekommst. Wir wollen gar nicht so richtig groß raus. Wir sind aber auch schon groß, schrägstrich, sehr groß. Und mehr will ich jetzt eigentlich an der Stelle gar nicht dazu sagen.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Dann lass uns mal in deine Historie einsteigen. Bist du als Versicherungsmakler vom Gymnasium gegangen oder wie ist dein Werdegang gewesen?
Ja, Thorsten, das ist eine perfekte Frage. Ja, ich bin tatsächlich vom Gymnasium gegangen mit dem Ziel, erstmal nicht zu studieren, sondern ich wollte erstmal was machen, was arbeiten und habe damals mir angeguckt, wo kriegst du als Azubi das meiste Geld? Und das war damals als Versicherungskaufmann und noch mal ein bisschen mehr bei der Lebensversicherung. Und da habe ich bei der Allianz meine Lehre gemacht, 2 Jahre lang. Und da war ich also dann schon im Versicherungsbusiness 87 und habe aber dann direkt danach Informatik studiert, ja. Und das war insofern ganz spannend. Habe dann auch Praktikas immer wieder bei Allianzens gemacht. Die haben mich dann nie mehr so wirklich losgelassen und habe mich dann wieder einkassiert nach dem Studium. Also ich war da fast 10 Jahre im Allianz-Konzern und durfte da am Schluss eben das Projekt machen, die erste Internetseite für Allianz Leben, Asset Management, Immobilienfinanzierung, auch meine Allianz, so die Uranwendung, die erste, dass Kunden
Ja.
quasi ihre Verträge online einsehen konnten. Das Projekt durfte ich leiten und erfolgreich einführen und habe mich dann tatsächlich 1999 verabschiedet, von dieser quasi doch sehr exponierten und spannenden Position, und der Vorstand hat mich für verrückt erklärt von der Allianz. Sie haben gemeint, hier, das Internet macht doch jetzt alles überflüssig an Beratung. Aber ich habe damals halt irgendwie gemerkt, dass es mir viel Spaß macht, mit Menschen zu reden, zu arbeiten, gerade mit Kunden und Kundinnen, und wollte aber jetzt nicht irgendwie so Kleinstkunden beraten, sondern ich habe mich da sehr stark auf Vorstände, Geschäftsführer, Leute aus der Beratung und der Finance-Szene spezialisiert, und es hat mir einen Wahnsinns-Spaß gemacht, ne? Und habe dann das auch gemacht, bis jetzt vor 8 Jahren, als ich dann Geschäftsführer wurde. Da wurde es dann weniger, aber es gibt noch viele Themen, wo ich immer noch ein bisschen die Tiefe mitdiskutieren kann, also nicht so auf Jugendforschniveau, sondern ein bisschen tiefer. Und mir macht es Spaß, ich bin da voll und ganz dabei und ja, habe da meine Liebe und Leidenschaft quasi gefunden und kann danach gar nicht trennen, was ist jetzt so, manchmal so, was ist privat und was ist geschäftlich, ja.
Ja, das ist schön. Das ist, glaube ich, von vielen das Ziel. Und hilft wahrscheinlich auch das Thema Work-Life-Balance, was heute ja ganz modern ist, in den Griff zu bekommen. Noch einmal eine Frage: Wann war denn das mit der Webseite?
Das war 1999, aber die Geschichte davor ist vielleicht auch ganz spannend, weil
Ja.
ich war 1994 in den USA, da war gerade die Fußballweltmeisterschaft, und da war ich in Seattle und habe mir den Campus angeschaut und habe da das Internet gesehen, ne?
Das
1994, und
Internet gesehen.
das
Ja.
gab es in Deutschland so noch nicht, und musste dann irgendwann, ich glaube 96, mal für eine Führungskraft von mir, die so eins unser Vorstand war, eine Ausarbeitung schreiben und zum Thema Vertriebswege der Zukunft. Und ich habe damals gesagt, also da brauche ich eine Woche frei und ein bisschen Kleingeld, ne? Und das war atomar unüblich. Er hat mich
Ja.
angeguckt und hat mir das aber dann trotzdem genehmigt. Und dann bin ich hier in Frankfurt in die Tönkesgasse, da war das einzige Internetcafé, und habe da die ganze Woche gesessen und recherchiert und zu 90% über Internet geschrieben, ne? Und wie das in so einem Konzern ist, lag das dann 1,5 Jahre lang in der Schublade, bis dann irgendwann der IT-Vorstand das in die Hände bekam. Und dann haben sie mich direkt durchgerudert mit allen Freiheiten und konnte dann das Projekt quasi angehen, ja. Aber das war, wie gesagt, auch da ein bisschen zäher. Also als es dann losging, dann volle Kraft voraus.
Ja, und also wie muss ich mir das vorstellen? Damals recherchieren im Internet, also da war ja noch nicht so viel drin wie
Ja, da war, das stimmt,
heute.
da war nicht viel drin. Also zumindest, wenn du nach Deutschland schaust, also ich war da damals schon, wie es ja heute leider auch so ist, in den skandinavischen Ländern unterwegs, in UK oder eben in USA. Da war halt schon ein Vorsprung,
Okay.
und da habe ich mich daran orientiert. Also deutsche Seiten, da bin ich bei dir, da gab es, also wenn die große Allianz noch nichts hatte, dann kannst du
Ja.
dir ausrechnen, was die anderen hatten. Das war also sehr überschaubar, ja.
Ja, das lief dann alles auf T-Online und Yahoo oder wie sie hießen.
Ja, das war auch der Bildaufbau, gerade wenn da schöne bunte Bilder dabei waren, der dauerte dann halt auch ein bisschen. Das war ja, ein zeitfüllendes Programm, ja.
Ja, interessant. Und gut, dann warst du ungefähr 10 Jahre, hattest du eben gesagt, ungefähr in der Position, in dem
Nein,
IT.
das habe ich jetzt nur die letzten 2, 3 Jahre bei der Allianz gemacht. Davor
Okay.
hatte ich tatsächlich andere
Okay.
Funktionen. Und war aber ganz gut, da habe ich mal gelernt, wie so ein Unternehmen strukturiert ist, und
Ja.
bin dann aber gegangen, weil es halt einfach, ja, es war dann zu langweilig, eine schnelle Karriere zu machen. Ich war immer daran interessiert, irgendwie voranzukommen, auch gut zu verdienen und so. Und das war halt in den Konzernen immer so, je älter du wirst, umso mehr Geld kriegst du. Und ich habe damals gesagt, ich bin jetzt jung, habe eine Familie, habe ein Haus gebaut, ich brauche jetzt Pulver, wenn ich älter werde, brauche ich dann vielleicht weniger, aber das Geschäftsmodell hat so nicht funktioniert.
Ja.
Und dann musste ich quasi Initiative ergreifen und habe mich dann einen Partner angeschlossen. Und es war keine schlechte Entscheidung im Nachhinein betrachtet.
Und was heißt angeschlossen in dem Fall? Hast du dich da beworben als Mitarbeiter oder kanntest du dich schon und kamst da so
Na,
mit?
das ist eine spannende Geschichte. Ich habe also tatsächlich nochmal eine Executive Education gemacht als so in Richtung Finanzökonomie, als Certified Financial Planner an der European Business School. Und da habe ich den Carlos Reis kennengelernt, denn der hat die Vorlesung gehalten zum Thema Versicherung, ja. Und
Okay, ja.
da habe ich dann das erste Mal jemanden gesehen, der so Makler ist, ne? Und dann habe ich mit einem Freund zusammen da mal Mystery Shopping gemacht, bin also mit einem Freund da hingegangen und habe gedacht, wow, das genau so muss man es doch eigentlich machen. Also wenn du jetzt umfassend beraten willst, dann ist so Allianz halt relativ eindimensional, dann finde ich das viel spannender. Und dann habe ich mir den Laden genauer angeschaut und habe mich dann quasi dem angeschlossen und habe das ganz gut mitentwickelt. Wir waren damals bei Hösch irgendwie 8 Mitarbeiter und jetzt sind wir 80, ja. Also das ist dann auch irgendwie nicht so ganz schlecht gelaufen.
Ja, okay. Und in welchem Bereich ist die Firma Hirsch & Partner jetzt unterwegs? Also macht ihr komplett Allfinanz oder seid ihr auf irgendeinen Sektor spezialisiert?
Naja, Allfinanz hat so einen negativen Touch. Das gefällt mir nicht, wenn du das
Stimmt.
sagst. Das klingt schon so ein bisschen dann nach Strukturvertrieb. Da wehre ich
Ja.
mich ganz vehement. Also wir waren damals schon, das war auch krass unüblich in der Branche, hatten wir nur festangestellte Mitarbeiter mit einem fixen Gehalt. War schon mal unüblich und wir sind bis heute so auch gestrickt.
Ja.
Und wir machen tatsächlich das Thema im Privatkundensegment Altersvorsorge und Risikomanagement, Kapitalanlage auch ein wenig, ja. Das Thema Vermögensverwaltung und so Geschichten eher nicht. Wir betreuen Gewerbekunden, also so mittelständische Unternehmen. Und eben das Thema Social Benefits. Das ist auch noch eine Herzensangelegenheit
Okay,
von
ja.
mir, also gerade das Arbeitgeber sich attraktiv machen für Arbeitnehmer, jetzt im War for Talents immer wichtiger. Und das ist auch so eines der Themen, was ich da mitgebracht habe. Ne? Das gab es so vorher nicht bei Hirsch & Partner. Das habe ich dann da auch mit aufbauen dürfen mit einem super Team, die auch alle schon ja, 20 Jahre fast an meiner Seite arbeiten.
Ja. Wie sah die Kundenbasis von Hirsch & Partner aus, als du gekommen bist, 99, und wie sieht sie heute aus?
Die war eigentlich schon immer so, also wir hatten sehr gehobene Privatkunden. Das hängt damit zusammen, dass wir an einigen Elite-Hochschulen unterwegs sind, also da quasi Vorträge halten und viele der Absolventen sich dann auch uns anvertrauen auf privater Basis. Und da hast du dann natürlich, wenn du die ganzen Häuptlinge irgendwann hast, hast du den Weg zu den Indianern auch einfacher zu finden. Und die European Business School ist so die Keimzelle von Hirsch & Partner, aber danach kamen dann auch so Hochschulen wie eine WHU, eine HHL, eine Frankfurt School, eine Bucerius Law School oder eben die TU Darmstadt mit dazu. Und das waren sie, glaube ich, jetzt auch viel mehr. Haben wir leider keine Ressourcen noch mit zu machen, aber das ist spannend. Ich bin, du hast mich ja vorhin gefragt, in meiner Generation Podcast als Old White Man. Also A, habe ich ja eine Affinität für
Ja.
immer ein bisschen trendy zu sein und B, habe ich doch immer viele junge Leute um mich rum und dann glaube ich einfach und auch mein Marketingchef quasi, der glaubt es nicht nur, der weiß es, dass das wichtig ist, das muss man machen, damit man eben wahrgenommen wird, damit man sichtbar bleibt und ja, das ist so das, was uns ausmacht.
Ja, und von der Anzahl der Kunden her, wie viel betreut ihr im Schnitt oder wie groß seid ihr?
Ja, wir sind riesig groß, aber jetzt definiere Kunden. Also Kunde ist ja, wenn einer einen Vertrag hat, also wenn ich das zur Benchmark nehme, dann haben wir ja irgendwie zwischen 50 und 70.000, ja, aber da sind auch viele dabei, das waren so One-Stop-Shopper auch aus der
Ja.
Vergangenheit ein Stück weit. Und darum ist es immer schwer zu definieren,
Okay, ja.
wie viele Kunden hast du dann am Ende des Tages wirklich, ne? Und im Firmenkundenbereich zählen wir die nochmal anders. Also es ist auf jeden Fall genug da, dass wir ordentlich und kontinuierlich wachsen können und auch wollen.
Ja, okay. Und euer Hauptstandort ist in Frankfurt?
Der Hauptstandort von Hirsch & Partner ist Frankfurt mit einem starken Standort, aber auch in Düsseldorf. Die sind aber bundesweit unterwegs und eben als Teil der Globalgruppe sowieso
Ja.
in jeder großen Stadt eigentlich vertreten.
Ja, und wie viele Mitarbeiter von den 80 sitzen in Frankfurt?
Da sitzen dann ja, so um die 70.
Ja, okay. Und der Rest verteilt sich dann auf andere
Genau, das
Standorte. Ja, okay.
genau.
Und den Vertrieb macht ihr aber zentral, also ihr fahrt jetzt nicht bundesweit zum Kunden raus, sondern macht dann online Gespräche oder wie läuft das bei euch ab?
Ja, wir haben da verschiedene Kanäle. Also natürlich ist die Mund-zu-Mund-Propaganda die Empfehlung mit das Stärkste, aber wir sind eben auch sehr, sehr online-affin. Also auch das unterscheidet uns so ein bisschen von dem, also in der Größe, in der wir jetzt sind, als ich nenne uns jetzt mal so Old-School-Makler,
Ja.
sind wir, glaube ich, schon recht digital. Also wir haben da, was unser Maklerverwaltungsprogramm angeht, wahnsinnig viele Schnittstellen. Wir sind online sichtbar. Kannst du ja mal eingeben bei den Suchmaschinen. Da sind wir in der organischen Suche weit vorne. Wir wissen aber auch, wie SEA funktioniert, können also da auch die Maschine anschmeißen und haben viele Leads und haben vor allem Conversions, wovon unsere Mitbewerber nur träumen können. Ja, und das ist so das, wo wir aber lange, lange darauf hingearbeitet haben und haben da auch eine Wahnsinnserfahrung an der Stelle
Ja,
mit
und das
einem
macht ihr
starken
alles
Team.
selber oder habt ihr eine Agentur, die euch unterstützt?
Wir machen viel selbst, aber nicht alles, weil das weißt du besser als ich. Der Markt ist so schnelllebig.
Ja.
Wenn Google seine Suchmaschinenalgorithmen ändert, dann musst du am Puls der Zeit sein. Und wir haben da für die Auktion haben wir Agenturen. Wir haben auch andere Agenturen, die uns mit zur Hand gehen, aber wir haben auch ein krass gutes Inhouse-Know-how. Also da bin ich immer baff, wenn ich mit meinen Leuten da sprechen darf, was die so alles machen den ganzen Tag und das ist wichtig und das trägt uns eben auch.
Ja, schön. Du bist nebenbei, bist du aktiv im AskCompact Maklerbeirat, heißt das Gremium, glaube ich, ne? Und sogar hast den Vorsitz von dem Gremium. Wie kam es dazu und was genau macht dieses Gremium?
Ja, gute Frage. Also die ist ja formal die BBG, also das ist die AskCompact zum einen und die DKM, die Leitmesse in unserer Branche, die dahinter steckt. Und die Idee war es einfach, einen Maklerbeirat zu gründen, um halt die Relevanz, was für Themen sind spannend für diese Zeitschrift, welche Formate sind spannend. Auch ein Debriefing nach so einer Messe findet da statt. Und da bin ich halt schon dann eng mit dabei. Das ist jetzt nicht krass zeitfüllend, aber es ist wahnsinnig effizient, ne? Also es ist ja ein familiengeführtes Unternehmen, die BBG. Und wenn du da mit der Familie Knörrer dann einfach sitzt und es wird gesprochen und dann wird auch direkt eine Entscheidung getroffen und es wird gehandelt. Das macht mir bei der Thematik halt Spaß. Und dass ich dann der Beiratsvorsitzende bin oder sein darf, das ist natürlich auch eine besondere Ehre. Ich wurde da halt irgendwie im Vorfeld mal gefragt, ob ich es machen würde, und da habe ich dann direkt meine Bereitschaft erklärt. Und das ist, finde ich, auch eine Ehrensache und ja, ist wie gesagt für uns alle Makler irgendwo ein Thema. Und auch da meine Anregung, wann immer ihr Ideen habt, haut sie raus. Das Thema Jungmakler ist, finde ich, wichtig. Es gibt da
Ja.
auch so eine Masterclass, die noch spannend ist und diverse andere Formate. Aber wann immer da Ideen von den Zuhörern kommen, dann gerne her damit an mich. Ich leite die dann gerne weiter. Und das ist so ein bisschen meine Rolle, ja.
Ja, und wie viele Makler sind da drin in dem Beirat?
Wir sind insgesamt 11.
11, okay. Na gut, das ist ja schon eine breite Masse. Und wahrscheinlich dann ein Querschnitt durch die Branche oder sind das tendenziell eher größere oder?
Nee, das ist ein totaler Querschnitt. Also das sind tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber auch Frauen mit dabei. Das ist, finde ich, super.
Ja.
Die Hava und die Alex und das bereichert das Ganze auch. Und das ist eh auch hier mein Aufruf, mal generell an die ZuhörerInnen, muss man ja sagen, heute
Ja.
gendergerecht, dass da mehr Frauen in die Branche sollen müssen. Und aber es ist ein bunter Mix. Es gibt tatsächlich Teilnehmer, die GGW angeschlossen sind, MRH angeschlossen sind, ich von der Globalseite. Es gibt aber auch genug freie Makler, große, kleine. Also es ist ein super Mix und das haben die schon gut zusammengestellt.
Ja, schön. Du hast ja gerade schon angesprochen, Frauen in der Branche und so weiter. Und ich habe ein bisschen auch recherchiert zu dir oder auch, als wir uns unterhalten haben. Du hast generell, glaube ich, ein ein Interesse daran, auch über deinen Job hinaus für die Branche was zu tun. Und ich habe ein Interview auch von dir gesehen, wo du ein bisschen über die Historie des Maklerstammes oder des Maklerberufs gesprochen hast. Das fand ich ganz witzig, weil ich habe in einer der letzten Folgen habe ich mit dem Johann Jakob Pinkernelle gesprochen und dem sein Vater hat tatsächlich noch ein Messingschild in der Hamburger Versicherungsbörse an einer von diesen Bänken. Und weil er dort, oder sein Großvater hatte, glaube ich, damals sogar ein Büro in der Hamburger Versicherungsbörse. Und ja, erzähl doch gerne nochmal, was dich so an der Historie des Maklerberufs fasziniert und leite vielleicht daraus auch einen Aufruf ab, warum junge Menschen sich mit dem Berufsbild Makler, ah ja, da kommt schon das Siegel. Ja.
Genau, also das ist der Maklerstock und den habe ich immer hier an meinem Schreibtisch.
Ja.
Den hebe ich jetzt mal hoch und also ich mache es jetzt mal ganz kurz, weil der Vortrag, den kann ich jetzt hier abendfüllend machen. Die Maklergeschichte ist halt über 4500 Jahre alt. Ne? Das ging also schon in Babylonien los und keep a long story short, der Maklerberuf war halt über die 4500 Jahre. Da war der 4460 Jahre der höchst angesehenste Beruf, den es überhaupt gibt. Nur dann kamen so 30 Jahre, die nicht ganz so dolle waren. Das Problem ist nur, dass das jetzt genau in meine Lebenszeit reinfällt. Da wurde viel reguliert. Es gab ja eine harte Regulatorik. Und mittlerweile sind wir da auch wieder im grünen Bereich. Ich sage immer, diese Berufsgruppe. Morgens Blaumann, abends Polyester, die es früher gab, die ist jetzt von der Bildfläche verschwunden.
Ja.
Und der Beruf ist ehrenwert. Das ist mir immer wichtig, das in den Vordergrund zu stellen. Und dann für die jungen Leute, so wie für dich, ist es ja das Allerwichtigste, der Purpose. Warum tust du das, was du tust? Und ich meine, den Satz, ich habe ihn 100 Mal gesagt, aber ich sage ihn auch jetzt in dem Podcast. Das ist immer die Frage aller Fragen, wenn dich mal eines deiner Kinder, ich habe drei Töchter, fragt, was, Papa, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ne? Und da habe ich dann wirklich eine Weile überlegt und habe dann gesagt, Malu, ich bin dafür da, dass wenn der Papa von deiner besten Freundin mal schwer krank wird, dass er möglichst schnell wieder gesund wird. Und wenn der nicht wieder gesund wird, dass der in dem Haus wohnen bleiben kann und in der Gegend wohnen bleiben kann, wo er jetzt wohnt,
Ja.
dass die Lea mit auf Klassenfahrt fahren kann. Und dass, wenn er mal alt ist, er immer noch genug zu essen hat. Und dann sagt die zu mir, oh, das ist ja wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist es, was man sich immer tagtäglich vor Augen führen muss. Ne? Also das, was wir machen, ist wichtig. Und eine Versicherung ist halt nichts, was sich einfach so verkauft. Ich warte ja immer noch auf den Tag, dass sie bei uns am Büro unten Schlange stehen, so wie am Louis Vuitton Shop. Ne? Dass dann nur einer rein darf, wenn einer wieder rausgeht. Aber ich glaube, da brauche ich noch eine Weile, bis ich uns von der Marke so hingestellt habe. Und ja, das ist einfach eine wichtige Berufung, die wir da haben.
Ja, das Versicherungsprodukt muss noch erfunden werden, was so einen Sog auslöst. Da bin ich gespannt. Aber ja, ich
Ja.
kann das nachvollziehen. Und so ganz so jung bin ich ja auch nicht mehr mit meinen zarten 38 heute. Aber ja, klar, es ist natürlich schon, also ich finde eine super Perspektive, die man in diesem Berufsfeld hat. Auch wenn ich jetzt ja ein bisschen ins Marketing abgerutscht bin, aber nach wie vor habe ich ja ein eigenes Gewerbe laufen, wo auch noch eine klassische Versicherungsberatung läuft. Und es macht auch, finde ich, einfach Spaß, in dem Moment, wo du halt Kunden am Tisch sitzen hast oder in einer Online-Beratung hast, die einfach verstehen, worum es geht und das nicht als notwendiges Übel sehen oder so, sondern eben schon verstehen, okay, das ist einfach Teil der Strategie und es gehört halt irgendwie dazu, ne? Wie im Portfolio-Management, wo halt einfach auch eine Absicherungskomponente dazugehört, sollte man das im Privaten, in seinem Budget halt auch einplanen. Gibt es bei euch in der Firma irgendwelche Kampagnen oder Initiativen oder in eurem Verbund vielleicht auch, wo ihr in irgendeiner Form dieses jungen oder dieses jungen Maklertum oder das junge Menschen in der Versicherungsbranche Thema irgendwie unterstützt? Also macht ihr irgendwas dafür?
Offensichtlich ja, aber ich kann dir jetzt gar nicht ge genau beschreiben, was wir machen, weil wir sind vom Durchschnittsalter irgendwo, ich habe es letztens mal ausrechnen lassen, so um die 34, 35, ne?
Okay, ja.
Und das ist halt echt krass jung
Ja.
für die Branche, ne? Also von dem her, ich denke einfach mal, es liegt an unserem frischen Auftritt. Wir haben eine Führungskultur, die wir vor 8 Jahren komplett gechanged haben in Richtung Eigenverantwortung, Gesprächskultur auf Augenhöhe und so. Also bei uns wird hier keiner zusammengeschissen oder so. Also wir haben da schon einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Wir haben moderne Büros. Wir haben schon sehr früh alle mit Laptops ausgestattet. Und als es dann mit Corona losging, war das für uns kein großes Thema. Da konnte jeder mobil arbeiten und so weiter und so fort. Also ich glaube einfach, das ist das tägliche Doing, wenn dann Bewerber kommen, sich die hören sich auch solche Podcasts zum Beispiel an, Radioauftritte, die wird mir manchmal gespiegelt von mir oder Unternehmensfilme. Und da war halt auch die Scheibe mal nicht geputzt. Und dann haben so Großkopferte zu mir gesagt, wie kannst du so ein Video posten? Da sagst du, das, so sind wir halt, bums, fertig, aus, wir sind authentisch. Und das wird mir dann halt auch gespiegelt, das wird so gesehen und das wird dann halt auch so wahrgenommen. Ne? Und ich glaube, das ist ein Mix aus ganz vielem. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal eine Kampagne und dann bin ich modern und dann kommen die jungen Leute. So läuft der Hase nicht. Ne? Du musst es komplett durchgängig leben. Dann glaube ich, wird es was.
Wie seid ihr im Marketing aufgestellt? Du hast eben schon gesagt, Marketingleiter, das ist ja einer. Hat derjenige noch ein größeres Team oder wie
Ja,
funktioniert das bei euch, dass ihr
der
so.
Jan, der ja jetzt zuhört und ich sehe ihn schon vor mir lächeln und lachen, der hat noch einen Jan an seiner Seite. Und dann haben wir aber eben starke Agenturen hinten dran, Man- und Woman-Power, die wir uns dann auf Bedarf dazu holen. Und er verantwortet damit das größte Budget bei uns im Haus und hat auch mit Sammy, der bei uns für den Vertrieb verantwortlich ist, jemanden an der Seite, die sich dann immer abwägen. Und das ist etwas, was uns auszeichnet, wenn wir was machen, dann alle betroffenen Fachbereiche haben dann da ein Mitspracherecht, ja. Und es ist jetzt nicht so, dass dann nur einer sagt, und so wird es gemacht. Und das, glaube ich, trägt das Ganze dann auch.
Ja, okay. Und das macht ihr überwiegend, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, oder ist das für euch auch eine Kundengewinnungsstrategie?
Nein, also mehr eben Kunden zu gewinnen. Und das, was du aber jetzt sagst, Mitarbeiter gewinnen, ist ja eigentlich noch viel wichtiger, weil das ist das, was uns gerade bremst. Also wir suchen händeringend. Ich glaube, wir haben gerade 8 offene Stellen. Und deswegen auch hier und immer ein Appell, wenn jemand will, kann, ist herzlich eingeladen. Da hast du recht. Also wir müssten, glaube ich, dem und könnten dem noch mehr Achtsamkeit geben.
Ja, ist ein spannender Punkt. Vielleicht gibt es ja einen anderen Punkt, wo du auch Mitarbeiter rekrutieren könntest. Das war, du hast ja schon einen kleinen Teaser gegeben, dass du Vorlesungen an Hochschulen hältst. Das könnte für dich ja auch eine potenzielle Mitarbeiterakquise-Strategie sein, aber deswegen wirst du es nicht machen. Erzähl mal, wie du
Ja.
dazu gekommen bist und was die Inhalte deiner Vorlesungen da sind.
Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe tatsächlich da eine reguläre Vorlesung an der TU Darmstadt mit dem Professor Dirk Schierek. Das ist, ich bezeichne ihn immer der beste deutschsprachige Finanzwissenschaftler. Da war mal in der Vivo so ein Ranking und da war er es halt an der Stelle. Und also ist auch wirklich eine Koryphäe, war früher an der European Business School, daher kenne ich ihn eben auch. Ja, und wir haben uns da eingegroovt und da ging es dann eigentlich mal darum, das Thema Finanzbildung. Ich meine, ist ja bekannt, dass das in der Schule nicht gelehrt wird. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal eine Vorlesung machen. Und die heißt Household Finance. Die hat also viele theoretische Vorlesungsblöcke und am Ende komme ich dann dazu, zusammen mit meinem Kollegen, mit dem Frank Buchholz. Wir machen das schon fast 10 Jahre, by the way, und halten da die Vorlesung. Und das ist wirklich nicht, kein Rocket Science. Das ist teilweise, was brauchst du für Versicherungen, was brauchst du nicht, wie funktioniert Kapitalanlagen, Aktien sind kein Teufelszeug und all diese Dinge. Und vor 4 Jahren, roundabout, war sogar vom hessischen Finanzministerium, waren 4 Leute in der Vorlesung und waren hellauf begeistert. Und oh, das ist ja super, das müsste man ausdehnen. Und dann haben wir da auch versucht, Fuß zu fassen, aber dann haben wir uns mit der Politik da quasi eingelassen und dann bist du verloren. Da geht nichts voran. Und deswegen, ich mache lieber, als dass ich da lange rumverhandle. Aber mir ist es extrem wichtig. Auch Female Finance hatten wir mal einen Vortrag an der Frankfurt School gemacht, der in Corona-Zeiten hybrid abgehalten wurde, war die bestbesuchteste Veranstaltung damals. Und das ist mir wichtig, weil ich habe selbst 3 Töchter und diese Pension Gap, der entsteht halt immer so erst ab 35. Bis dahin ist alles in Butter und da finde ich es einfach wichtig, dass die jungen Frauen einfach mal gesagt bekommen, auf was sie achten müssen, wenn es dann mal quasi zur Familiengründung kommt. Also es gibt da, ich habe da richtiges Herzblut dabei, ja.
Ja, schön. Und was sind das für Studiengänge, die diese Vorlesung dann sich anschauen können?
Das sind tatsächlich früher waren das die Wirtschaftsingenieure, ne? Also das waren also tatsächlich welche, die Elektrotechnik, Informatik oder Maschinenbau studieren mit einer BWL-Komponente. Und in der BWL-Komponente ist das quasi mit drin. Und ich meine, das finde ich dann aber auch für mich so irgendwie befriedigend, wenn dann ein Student dich per LinkedIn anschreibt und sagt, hier, das waren die zwei wertvollsten Stunden meines ganzen Studiums oder so, ne? Das ist alles schon passiert. Und dann mache ich es natürlich noch lieber und es motiviert einen dann ungemein. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, das in die Breite zu bringen, ja.
Ja, interessant. Und kriegt ihr daraus Kunden oder kriegst du auch Bewerbungen da draus, weil die sagen, hey, den finde ich cool, bei dem will ich arbeiten oder?
Ja, also jetzt Bewerbung qua dem Studiengang, was die da haben. Und wir stellen ja bei uns nur Fachkräfte ein, also sprich, die schon den
Okay,
Versicherungsbackground
ja.
haben. Und das haben die ja in der Regel halt nicht. Deswegen da weniger und Kunden. Also wir machen da jetzt nicht à la der Vertriebe mit den drei Buchstaben, die dann irgendwelche Gewinnrätsel machen oder Assessment Center Prüfungsfragen verteilen oder whatever. Das machen wir alles nicht. Aber es verliert sich tatsächlich dann der ein oder andere und sagt, hier, die haben hier einen akkuraten Auftritt gemacht. Und die kommen dann schon und fragen bei uns an. Und das ist durchaus dann auch gewollt, ne? Also wir müssen die ja beschützen vor den Beratern, die nicht so gut beraten wie wir, ja.
Ja, so ist es. Wobei in allen Vertriebswegen meiner Meinung nach gute Leute unterwegs sind,
Absolut.
und auch
Nein,
schlechte. Ja.
definitiv. Nein, es gibt aber auch immer weniger schlechte. Das will ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen.
Ja, okay. Und du hast gerade das Thema Frauen angesprochen. Wie ist die Frauenquote bei euch im Unternehmen?
Die ist gar nicht so schlecht. Also jetzt, ich glaube nicht ganz 50-50, aber in die Richtung
Okay.
gehend. Nur wenn ich aber jetzt auf Vertrieb gucke, also die an der Front vom Kunden sind, da ist sie ganz mau, ne? Also da sind wir wirklich
Ja.
ganz, ganz mau.
Ja. Wie ist denn der Vertriebsalltag bei euch? Also sind eure Vertriebler so, wie man sich einen Versicherungsvertriebler vorstellt? Die fahren auch sonntags oder machen sonntags noch Termine oder haben die einen ganz klassisch 9 to 5 oder halt einen ganz regulären Arbeitstag und machen ihr Pensum in der Zeit?
Also zum Thema Fahren, also bei uns fährt eigentlich so gut wie gar keiner mehr
Ja,
raus, also
okay.
außer jetzt im gewerblichen
Ja.
Bereich, wo du halt mal Betriebsbesichtigungen und bei Schäden und so weiter Präsenz zeigen musst. Aber das läuft alles digital.
Ja.
Digitalberatung, der Privatkunde von heute, den wir so beraten und betreuen, der hat auch gar keine Lust da, seinen Versicherungsberater quasi auf dem Sofa sitzen zu haben. Und von dem her, 9 to 5 ist es eben auch nicht. Also wir haben ein relativ breites Zeitfenster, aber es ist schon so, dass die sehr geregelt und es auch eigenbestimmt so einen ganz großen Teil sich einteilen können.
Und wie du vorhin sagst, es sind alles festangestellte Mitarbeiter.
Richtig, ganz genau.
Ja, genau. Gut, aber mit wahrscheinlich irgendwie provisionsvariablen Anteilen.
Ja, mit variablen Anteilen und das war früher aber auch anders, da war das Verhältnis krasser, was den variablen Anteil angeht. Der spielt mittlerweile auch gemäß IDD, darfst du es ja auch gar nicht mehr anders machen, nicht mehr so die große Rolle. Und früher war es auch so, da haben wir einfach nur Umsatz gezählt und jetzt gucken wir schon auch auf andere Kriterien, ne? Also ist es schon auch wichtig, ein paar weiche Kriterien mitzuerfüllen, wie Adressqualität, dass Maklermandate gepflegt sind, dass wir möglichst viele Google-Bewertungen oder andere Bewertungen bekommen, Kundenbewertungen. Und das fließt dann eben auch alles auf den Teil ein, also dass die Kundenzufriedenheit halt in erster Linie auch mit bemessen wird.
Ja. Was würdest du jungen Menschen, die jetzt heute gerade auf Abiturkurs sind oder gerade an der Uni sind oder gerade nicht wissen, was sie machen sollen, soll es ja auch geben, was würdest du denen raten in Bezug auf unsere Branche?
Ja, also ich kann da nur dazu raten, wenn jemand Bock hat halt auf Kommunikation mit den Menschen und auf das Thema Risikomanagement, es braucht halt eine Affinität schon dazu. Ich glaube, eine Zahlenaffinität schadet auch nicht. Aber es gehört viel Empathie mit dazu und wenn da und man kann halt auch seine Arbeitszeit, wie gesagt, frei gestalten und ein Stück weit auch hat man Entwicklungspotenziale ohne Ende. Unsere Branche in der Summe, Thorsten, ist ja im Durchschnittsalter irgendwie bei 56 oder so, ne? Also das
Ja.
heißt, da ist ein riesen, riesen Nachholbedarf an jungen Leuten. Und deswegen sage ich, die Branche hat goldenen Boden, genauso wie aber auch das Handwerk. Und deswegen, es muss jeder das finden, was ihn so richtig anfixt, ne? Und ich habe das Glück gehabt, dass mir das jetzt richtig Spaß gemacht hat und immer Spaß machen wird, denke ich mal. Also bin ich auf dem richtigen Dampfer unterwegs und das ist es. Also ich glaube, es muss einfach passen. Ne? Und da ist jeder eingeladen, da mal reinzuschnuppern sozusagen.
Ja. Wie ist es denn bei dir? Wirst du irgendwann sagen, jetzt zack, jetzt ist Rente, oder siehst du dich eher noch dann als Berater oder als Trainer, als Coach, oder also welchen Weg wirst du einschlagen in den nächsten 15 Jahren?
Ja, also so Coach. Da bin ich, glaube ich, ungeeignet, weil ich bin zu ungeduldig. Das
Ja.
wird mir dann bei meinem Coachee nicht schnell genug gehen und da würde ich dem keinen großen Gefallen tun. Was ich aber jetzt schon auch mache, ist, ich habe doch einige junge Gründer, die mich mal immer anrufen und um Rat fragen. Das mache ich dann auch. Bin auch da behilflich bei, was weiß ich, Besorgen von Investoren und whatever, ohne dass ich dafür irgendwas haben möchte. Und also ich sage immer zu meiner Frau, ich kann immer irgendwann aufhören, aber sie sagt, nee, das kannst du eh nicht. Und ich glaube, sie hat da recht. Also aber die nächsten 5 Jahre will ich auf jeden Fall noch so weitermachen, wie es jetzt ist. Und dann später halt vielleicht eine Rolle, wo ich quasi mehr so ein bisschen die Strippen ziehe und doch noch die ein oder andere Connection, die ich habe, dann nutze und spiele. Nicht mehr ganz so hart operativ eingebunden sein, aber das in der Branche bleiben, ich glaube, das werde ich noch eine Weile.
Ja, gehst du zurück zur Allianz in den Aufsichtsrat dann?
Nee, das ist auch ganz spannend, weil mich riefen ja dann im ersten, zweiten und dann im dritten Jahr hat es dann aufgehört, riefen mich immer die Headhunter an und damals, als ich jetzt zu Hösch gegangen bin, wollten mich da zurückholen in die Versicherungswelt oder in Banken, ne? So Wealth Management war da
Ja.
ganz beliebt. Und als sie mir gesagt haben, können Sie sich vorstellen, in einer Bank oder in einer Versicherung zu arbeiten, habe ich direkt Nein gesagt. Ja, warum nicht? Sag ich, ja, ist mir zu hierarchisch. War damals auch krasser, als es heute ist. Ich
Ja.
nehme die Unternehmen heute auch moderner wahr, aber das war damals für mich einfach unvorstellbar. Ja, und jetzt, was soll ich jetzt noch hier zu einem Versicherer zurückgehen? Ich bleibe genau da, wo ich bin. Da gehöre ich hin und da fühle ich mich auch sehr wohl.
Sehr gut. Damit würde ich sagen, haben wir eine gute Runde gedreht durch deinen Alltag und durch dein Leben. Ich danke dir für die Zeit, schon fast 40 Minuten. Und ja, waren sehr spannende Einblicke, auch coole Geschichten, die du hier zu bieten hast. Und eine Inspiration für mich auf jeden Fall. Denn in 20 Jahren würde ich mich auch gerne so entspannt sehen wie dich jetzt. Und freue mich auf alles, was kommt. Danke für die Zeit und
Sehr gerne, Thorsten. War
nächsten
mir eine
Mal.
Ehre, bei dir so gewesen zu sein. Und ich bin echt fasziniert. Du hast hier jetzt schon, gehst hier schon auf die 300 Podcasts zu und das muss man erstmal auf die Rampe stellen. Also Respekt dafür.
Ja, mache ich ja nicht alleine. Der Nico, der arbeitet ja fleißig mit.
Ja,
Aber
genau.
trotzdem muss man, wir sind jetzt seit 2017 am Start. Also so lange durchhalten muss man erstmal. Und aber wir haben weiterhin Spaß dran, weil eben immer wieder spannende Gäste da sind. Und bei knapp 300 oder 250, die wir jetzt haben, sind die spannenden Gäste in unserer Branche noch lange nicht aus. Wir müssen sie nur noch kennenlernen. Also wenn du noch interessante Kontakte hast, dann empfehle uns auch gerne
Ja,
weiter.
klar, gerne.
Denn die Geschichten sind immer spannend, gerade die älteren Kollegen, die ein bisschen was auch mit Track Record sozusagen zu erzählen haben, ist ja auch immer mal spannend, als immer nur die Jungen, die halt, die wir tendenziell eher kennen, ne, die dann über neue Geschäftsmodelle berichten, über neue Marketingmethoden, das ist auch immer wieder interessant. Aber jetzt sowas mal zu hören, was welche Wege so dann irgendwann zum Ziel führen, das ist, finde ich, immer sehr, sehr inspirierend und hilft, glaube ich, auch den Jüngeren nochmal wieder neue Motivation zu schöpfen oder auch nochmal zu sehen, ey, okay, da kann wirklich was draus werden, wenn man länger am Ball bleibt, ne? Ja. Sehr schön. Also, an alle Zuhörer, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Bewertet uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer ihr wollt. Schreibt uns, wenn ihr auch mal Gast bei uns sein wollt oder empfehlt uns Gäste, die ihr gerne mal hier hören wollt. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.